Be our guest. Wie tickt die Immobilienwirtschaft? Lockere Plaudereien, starke Meinungen und spannende Interviews. Ehrlich, frisch, authentisch. Der Podcast von Heuer Dialog.
Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Be Our Guest, der Podcast von Heuer Dialog. Mein Name ist Nele Schön, ich komme aus dem Marketing von Heuer Dialog und heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute Patrick Knodel als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Patrick.
Hi.
Ich freue mich, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Es geht um dich, um deinen Werdegang und um was du auch so tagtäglich machst. Genau, und bevor wir aber anfangen, würde ich dich fragen, ob du dich mal ganz kurz vorstellen könntest.
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung erstmal. Patrick Knodel, noch 36 Jahre alt, aus Stuttgart, wie man an meinem Dialekt, den ich versuche zu verbergen, wahrscheinlich hören wird. Momentan mache ich beruflich zwei Dinge. Einmal investiere ich for profit in Unternehmen, die eine soziale oder ökologische Wirkung haben, und zum anderen leite ich eine gemeinnützige Stiftung. Da reden wir sicher noch mehr drüber, mit der wir die Welt verbessern wollen, sage ich einfach mal für den Anfang.
Für den Anfang, ist gut. Ja, wir kommen auf jeden Fall drauf zurück, da möchte ich dich gerne was zu fragen, zu beidem. Genau, bevor wir aber ganz starten, würde ich dir 10 Entweder-Oder-Fragen stellen. Und, ich glaube, 1 oder 2 bedürfen auf jeden Fall eine Erklärung. Sind 10 Stück an der Zahl und ich würde es auch so machen, dass ich dann einfach direkt frage, beziehungsweise vielleicht ergibt es sich dann auch direkt, dass wir dann da kurz drüber sprechen. Genau. Gut, bereit?
Ja.
Sehr gut, okay. Leise oder laut?
Laut.
Fußball oder Football?
Fußball.
Da direkt die erste Frage. Bist du Stuttgart-Fan?
War ich viele Jahre. Hat sich etwas erledigt.
Hat sich erledigt, glaub, ja. Aktuell?
Ja, hat sich vor ein paar Jahren. Ich habe da nebenher auch gearbeitet, jahrelang, seit meiner Jugend, so als Helferlein. Und das war am Ende. So, das Ende war nicht so prickelnd, wie ich mir das vorstelle. Und das hat sich die Liebe so ein bisschen verflüchtigt, muss ich sagen.
Verflüchtigt. Okay, und aktuell eine Präferenz zu einem bestimmten Verein?
Ja, ich bin seit vielen Jahren großer Chelsea-Fan, was mich in Deutschland bei den meisten unsympathisch macht. Aber ich habe in London studiert und da fing das an. Genau.
Ja, doch. Ach. Finde ich jetzt nicht so unsympathisch, aber gut, ich bin auch nicht ganz so tief in der Thematik drin beim Fußball. Aber doch eher ungewöhnlich, dass es keine deutsche Mannschaft ist, finde ich. Es hat man da doch ja irgendwie immer so heimatverbundene Verein und deshalb fand ich Stuttgart auch ganz passend und musste das direkt mal fragen. Dann machen wir weiter. Stockfisch oder Spaßvogel?
Hoffentlich Spaßvogel.
Homeoffice oder Büro?
Homeoffice.
Workaholic oder 9-to-5?
Also wenn ich da wirklich mich entscheiden muss, dann 9-to-5. Aber das trifft beides nicht, hoffentlich.
Okay, ja, das ist eine gemeine Frage eigentlich. Ja doch, man ist meistens wahrscheinlich eine Mischung, kommt auf die Arbeit drauf an, die man auf dem Schreibtisch hat. Aber es gibt ja Menschen, die wirklich gerne und viel, aber einfach generell, also...
Ja, da würde ich mich schon auch dazu zählen. Aber Workaholic ist für mich so eine Stufe, dass das allumfassend wird, so ein bisschen. Und der Rest untergeht. Und da will ich nicht hinkommen, auch wenn die Gefahr manchmal besteht. Aber da will ich nicht hinkommen. Deswegen sage ich jetzt 9-to-5.
Okay. Ansonsten hätten wir einen Kompromiss machen können. Hast du eine gute Beschreibung? Begrenzter Workaholic oder...
Ja. Übermotiviert mit trotzdem wichtigem Hang zum Freizeitvergnügen irgendwie.
Ja, genau, das ist gut. Ein bisschen zu lang für entweder oder, aber können wir uns drauf einigen. Okay, genau, was habe ich noch? Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Ordnung. Meine Kollegin hat da gesagt, ja, also ordnungsliebend, chaosführend.
Ja, ist gut.
Denker oder Macher?
Macher.
Macher. Backpacking oder Hotel?
Backpacking.
Stiller Zuhörer oder offener Kritiker?
Offener Kritiker.
Okay, und die letzte ist Influencer oder Sinfluencer?
Hoffentlich ganz klar Sinfluencer.
Ja, die Frage ist ganz bewusst gestellt. Ich habe auf LinkedIn bei dir natürlich ein bisschen geguckt und da hast du dich selber als Sinfluencer oder, ja, darf man das so sagen? Ja, es steht in deinen Beschreibungen Sinfluencer. Ja. Und klar, man kann alles googeln, aber ich würde gern mal wissen, was verstehst du unter Sinfluencer oder was möchtest du damit erreichen, wenn jemand auf dein Profil geht? Jetzt sagen wir mal, er kennt dich noch nicht so gut und folgt dir. Was möchtest du deinen Followern mitgeben oder was ist dein Ziel mit deinem Account?
Ja, ich habe den Begriff ehrlich gesagt mal als Hashtag irgendwo gefunden und fand den sehr schön, weil ja das normale Influencertum, was so mit dem man gut Geld verdienen kann, heutzutage aus meiner Sicht sehr sinnentleert ist in der Regel. Ich das einen schönen Gegenpart finde. Also ich will damit nicht dieses Thema Sinnsuche wird ja ein bisschen exponentiell und übermäßig strapaziert unserer Zeit. Gibt es einen Sinn des Lebens? Vielleicht gibt es auch gar keinen. Mir geht es einfach so ein bisschen darum, die Welt etwas greifbar zu machen. Ich glaube, ganz viele Menschen leben in Automatismen und in gewissen Rhythmen, die antrainiert werden von Kindheit, durch Kultur, Eltern, durch unsere Systeme, wie sie strukturiert sind und treffen ganz, ganz viele Entscheidungen überhaupt nicht bewusst. Also ich würde so weit provokant gehen zu sagen, dass fast kein Mensch irgendeine Entscheidung in seinem Leben bewusst trifft, sondern durchs Unterbewusstsein, durch die Prägungen, die er hat oder von außen gesteuert, durch Druck der Gesellschaft, wie auch immer. Und da raus aus meiner Sicht resultiert sehr viel Ungutes in der Welt. Ich glaube, wenn die Menschen ihr Bewusstsein schärfen und einen Schritt zurücktreten und Dinge versuchen, etwas mehr von oben zu betrachten, was umso schwerer fällt, je mehr man zu tun hat, wenn du dann noch irgendwie 3 Kids daheim und beide arbeiten und ja, klar, dann wird die Zeit irgendwann schwierig, sich mit den Dingen aus der Distanz zu befassen. Das ist also alles erklärbar, aber das ist so ein bisschen mein Ziel gewesen, als ich angefangen habe, generell auf Social Media und so weiter mich etwas zu engagieren. Und dafür steht der Begriff so ein bisschen.
Wenn man googelt, kommt da tatsächlich eher die erste Richtung, wie du beschrieben hast, also Sinn des Lebens und viel über Mindset, sage ich jetzt mal, das ist ja das, was du gesagt hast. Mit dem Schritt zurück, das finde ich gut. Wie machst du das denn selber? Also, oder wie setzt du da an? Ich meine, wir sind ja alle irgendwie in unseren täglichen Doings ein bisschen gefangen und wenn man die Zeit hat, dann sind viele ja inzwischen, das finde ich echt interessante Beobachtungen, vielleicht auch durch viel zu Hause sein, durch Corona, doch offener mit sich selber und mit der Umwelt und der Welt zu beschäftigen. Wie machst du das denn?
Ja, zunächst mal habe ich es ja irgendwie ein Stück weit zu meinem Beruf gemacht. Also ich habe ja früher auch mal normale Jobs gemacht, in Anführungsstrichen, habe mich, nach dem Studium durchs Reisen dann sehr viel damit beschäftigt, wie die Welt funktioniert und habe halt viele Abweichungen erkannt zwischen dem, was A, in unserer Bildung uns erzählt wird als normal, als gegeben und B, auch was Medien hier so erzählen, wie die Welt funktioniert, was eben auch alles einem gewissen westlich-amerikanischen Weltbild entspringt und einer gewissen Vorstellung davon, wie Wirtschaft und Gesellschaft aussehen. Und das habe ich irgendwann zunehmend hinterfragt und das, je mehr man das macht, desto schwieriger wird es, einen in Anführungsstrichen normalen Job zu machen, weil man dann immer wieder sich als Teil der Mühle irgendwie wiederfindet. Und so kam es eigentlich im Grunde genommen dazu, dass ich die Jobs mache, die ich jetzt mache, was natürlich ein Glück ist, dass ich die machen kann, weil das kann nicht jeder. Aber das heißt, bei mir ist das im Grunde genommen Daily Life, weil in beiden Bereichen ich nichts anderes tue, als ständig mir zu überlegen, welche großen Entwicklungen gibt es und welche sind gut und welche sind schlecht und bei welchen weiß man es noch nicht so genau und wie kann man sich so einbringen, dass man das Richtige unterstützt und nicht das Falsche. Insofern ist das bei mir gar nicht mehr so. Früher habe ich dann ständig abends die Doku und die Doku und die Doku und das Buch und überhaupt. Das ist ehrlich gesagt weniger geworden, weil ich mich halt tagsüber so viel damit beschäftige und offen gesagt teilweise abends nicht mehr den Nerv habe und dann irgendwie doch Netflix schaue oder so oder Playstation spiele oder was auch immer. Aber ich glaube halt, selber damit anzufangen, man muss halt echt lernen, seine Gefühle zu beobachten. Und da bin ich jetzt auch noch nicht besonders gut drin, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin weit weg von jemandem, der hier täglich achtsam in Meditation sitzt und seine Gefühle analysiert. Da bin ich echt noch nicht gut drin. Ich wäre das gerne. Aber man muss halt mal, ich glaube, es gibt unterbewusste Dinge, die man jeden Tag macht, die man lernen muss zu beobachten. Das ist extrem schwierig. Einfacher ist mal die große Überzeugung, die man hat, zu Thema X anzuschauen. Also wenn man der Meinung ist, Russland ist böse und die USA sind gut, mal ganz plump, das wird ja in unseren Medien so dargestellt. Die Überzeugung hat dann fast jeder, weil man hier so aufwächst und weil das in den Medien immer so rüberkommt. Dann kann man sich ja mal hinstellen und sagen, jetzt recherchiere ich mal die Gegenseite und schau mal, was haben denn die USA Schlechtes gemacht und was haben denn die Russen Gutes gemacht? Und dann stellt man sich hin und sagt, ist die Überzeugung richtig gewesen? Oder muss ich die vielleicht offen lassen? So, und so kann man sich ja einzelne, das ist ein ganz plumpes Beispiel, aber das, so kann man sich ja einzelne Themen suchen und sagen, da habe ich jahrelang so und so gedacht. Und nach Recherche muss ich sagen, so eindeutig ist es nicht. Und wenn man das an 4, 5, 6 Themen mal macht, dann merkt man, dass man ganz viele Überzeugungen hat, die man eben einfach nicht selber gewonnen hat, sondern mit denen man aufwächst. Und das habe ich so ein bisschen Schritt für Schritt angefangen. Und je mehr man das macht, desto mehr kommt man natürlich auch in eine Haltung hinein, alles zu hinterfragen und nichts mehr zu glauben. Und diese Haltung mag natürlich auch nicht jeder. Also die stößt nicht bei jedem anderen Menschen auf Gegenliebe, wenn du so drauf bist. Und man merkt auch, dass ganz viele Menschen das gar nicht für sich wollen, weil das unglaublich anstrengend ist. Es ist ja viel einfacher, die Dinge zu akzeptieren, die man vorgesetzt bekommt, als bei allem und jedem immer nachzufragen, ob es denn auch wirklich so ist. Und das ist halt so ein bisschen eine Reise, die ich extrem beobachte die letzten Jahre. Und das also schon lange vor Corona, wo es jetzt sehr offensichtlich wird, die Spaltung der Gesellschaft. Aber das war so ein Weg der letzten 10 Jahre, vielleicht 9 Jahre.
Und du hast gesagt, das kam so mit dem Studium, also Studium, Berufseinstieg. Ich würde gerne mal auf das Studium zurückkommen. Du hast studiert in Deutschland und in England, ist das richtig? Also Großbritannien, ist das richtig?
Ja, ja. Also in Deutschland im Wesentlichen, England Auslandssemester und MBA auch mal noch mal ein paar Wochen, aber im Wesentlichen mehr in Deutschland.
Und ich finde immer, wenn man zwei Kulturen erlebt, oder also ist das immer noch europäisch, wir sind jetzt, aber trotzdem kriegt man ja von jeder Kultur so ein bisschen anderes Denken, Mindset oder auch Thema Hinterfragen, Glauben, Berichterstattung. Kannst du da erzählen, dass irgendwie in große Unterschiede, beziehungsweise wo du gesagt hast, okay, da ist so ein Punkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss das einfach selber erforschen oder nachfragen für mich, damit das rund ist. Also jeder hat ja so ein eigenes Verständnis von, eine Nachricht ist in sich geschlossen oder damit kann man, das ist das, was man vertreten kann.
Also im Studium war das gar nicht so extrem, weil, sagen wir mal so, die deutsche und die englische Vorstellung von dem, was wir an der wirtschaftlichen Hochschule lehren, nicht so weit auseinander liegt. Also ein Stück weit natürlich, ja, klar, die Angelsachsen sind immer ein bisschen noch mehr marktradikal, sage ich mal, aber das ist nicht so weit auseinander. Und dann muss man auch sagen, ich war in Deutschland an der Fachhochschule und in England an der Uni. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Da habe ich schon gemerkt, dass die Uni deutlich theoretischer noch unterwegs ist und die Fachhochschule deutlich praxisbezogener. Was ich aber, also ich finde ein schönes Beispiel, als dieses Thema jetzt aufkam, Brexit. Also alle waren ja so, oh, niemals gehen die Engländer aus der EU raus und so, oh, das passiert nicht. Und jetzt sagen alle Cambridge Analytica und Facebook und ja, ist alles richtig, ist alles Teil der Wahrheit. Aber Fakt ist, mich hat es überhaupt nicht überrascht. Weil wenn du in England mal eine Weile warst und siehst, wie die Engländer die EU sehen, dann war es für mich eher eine Überraschung, dass sie so lange drin waren. Weil die einfach ein bisschen bei kultureller Prägung, die haben ein völlig anderes Selbstverständnis. Die sind immer noch aus meiner Sicht gefangen in diesem Empire, was sie mal hatten und dass sie die Welt regiert haben und sie auf ihrer Insel für sich alleine im Grunde genommen ihr Ding machen und der Rest der Welt sich nach ihnen richtet. Viele haben immer noch nicht verstanden, dass England nicht mehr die große Nummer ist, die es mal war. Moralisch mal ganz außen vor gelassen. Und die haben die EU immer sehr als einengend empfunden und als, die wollen uns was vorschreiben und wir sind auf unserer Insel, wir lassen uns nichts vorschreiben, uns kann keiner einnehmen, wir sind selbstständig. Also die Mentalität und das Bewusstsein ist ein ganz anderes dort, als ein Deutscher, der in Zentraleuropa ist, der auf dessen Land seit 300 Jahren selbst oder fremdverschuldet diverse Kriege stattgefunden haben und der eigentlich ein Interesse daran hat, sich mit seinen Nachbarn wirtschaftlich zu verbandeln und zu verbünden und zu verstehen und der eben nicht auf einer Insel sitzt, sondern umgeben ist von einem riesen Kontinent. Das ist eine völlig andere Psychologie dahinter und das fand ich zum Beispiel ganz spannend zu sehen, weil bis ich in England studiert habe, waren die Engländer für mich halt auch die Jungs, die im Urlaub immer krebsrot sind und die liegen mir im Handtuch blockieren. So. Eigentlich ist, also ich meine, London ist nicht England, muss man ja auch fairerweise sagen, aber ich fände die Leute Endstufen cool und Endstufen entspannt. So. Also diese lässige Haltung, also dieses total höflich, aber total entspannt, was die sind, fand ich unglaublich angenehm. Ich bin bis heute unglaublich gerne in London.
Ja, das klingt auch cool. Also ich war persönlich noch nie in London und auch nicht in England. Ich war schon in Neuseeland und da kann ich so ähnliches verhalten. Die haben ähnliche Kultur und vielleicht noch ein bisschen extremer sogar mit dem, wir sind ein Inselstaat, uns passiert nichts. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, finde ich auf jeden Fall. Genau, ich würde gerne nochmal auf die Uni zurückkommen. Ich habe einen Artikel gelesen, da hast du über Bildung gesprochen, zwar in einem ganz, ich glaube, ein bisschen anderen Zusammenhang. Mich würde mal interessieren, wie du generell so dazu stehst. Konzept, ich sag mal, Fachhochschule, Uni, du hast jetzt beides erlebt. Was war für dich denn so, dass du gesagt hast, da fühle ich mich besser vorbereitet auch auf einen Berufsalltag oder auf das, was ich später machen möchte?
Jetzt wird es schwierig. Also du jetzt hast vorhin beim Macher oder Denker habe ich mich extrem schwer getan mit der Ja-Nein, weil ich wirklich deswegen, weil ich versuche, beides zu sein und ich fast niemanden kenne, der beides ist. Deswegen behaupte ich auch nicht, dass ich es bin, sondern ich sage, ich versuche es zu sein. Und Macher ist für mich so Ziel, wie komme ich da hin? Vollgas, so klassischer Unternehmer. Denker ist, okay, ich versuche ganzheitlich Dinge zu analysieren, überall zu sehen, wie kann man es noch besser machen. Wenn du aber natürlich so bist, dann kommst du in der Regel nicht so schnell zum Ziel und du hinterfragst dein Ziel auch 10-mal öfter auf dem Weg dahin. Und ich glaube, wenn man wirklich wirken will auf der Welt, muss man versuchen, da den Mittelweg zu finden und also wirklich in der Tiefe Dinge zu analysieren und zu reflektieren, aber auch nicht nur, und das ist so ein bisschen das Thema im Non-Profit-Sektor manchmal, aber auch nicht nur drüber reden, sondern halt irgendwann auch mal machen. So. Und warum erzähle ich das? Weil ich finde, dass es beim Thema Bildung so ein großes Problem ist. Die Frage ist ja erstmal, wozu ist Bildung da? Also ist Bildung nur dazu da, um jemanden auf einen Beruf vorzubereiten? Stand heute würde ich sagen, ja. Die Bildung, wie sie in westlichen Ländern vermittelt wird und wie sie in weiten Teilen der Welt übernommen wurde durch die Kolonialsysteme, die damals vorherrschten, große Teile eben auch die Engländer natürlich, die ist dazu da, um produktive Assets zu generieren, die im bestehenden Wirtschaftskreislauf wie die Hamster im Kreis laufen und dazu beitragen, dass alles weiterläuft. Und die sind nicht dazu da, um mündige Bürger zu kreieren, die alles ständig hinterfragen, Machtstrukturen ständig hinterfragen und ständig darüber nachdenken, wie wir die ganze Welt eigentlich ganz anders organisieren könnten. Und das ist was, was mir im BWL-Studium schockierend aufgefallen ist. Wie gesagt, ich war an der Fachschule und in England an der Uni. In England war es extrem theoretisch. Da wurden dann Managing Business Organizations, gab es dann irgendwelche Vorlesungen, da hattest du einen 300-Seiten-Wälzer. Da stand Theorie über Theorie über Theorie drüber. Das hast du irgendwie quer gelesen, irgendwie 12 Präsentationen zugehalten, die du kurz zusammengezimmert hast und dann bist du wieder rausgelaufen. Der Mehrwert ist für mich gleich null. So. In Deutschland war es zumindest an der FH ein bisschen unternehmerischer geprägt, aber in beiden Fällen kam das ganze Thema Soziales und Ökologie halt überhaupt nicht vor. Und das ist halt obskur, weil also A ist ja Wirtschaft nichts anderes als Sozialforschung. Also alles, was wir heute, alles, was du sagst, bis Marketing halt nichts anderes als Leute, als am Markt orientierte Unternehmensführung heißt, Leute durch Psychologie dazu bringen, Produkte oder Services in Anspruch zu nehmen. Und das macht man ja heute im Wesentlichen durch ausgefeilte Techniken, die über ein Jahrhundert entwickelt wurden, angefangen bei Herrn Bernays in den USA vor 100 Jahren. Und wenn man sich das anschaut und dann in der volkswirtschaftlichen Vorlesung hört, dass der Mensch ein Homo economicus ist, der also mit vollkommener Markttransparenz rationale Entscheidungen trifft, dann ist das ja nicht nur absurd, weil jeder weiß, dass es nicht stimmt, sondern es ist deswegen noch absurder, weil die Wirtschaft ja selber genau das nicht will. Also die Wirtschaft versucht ja, alles zu vermeiden, dass jeder Mensch rational handelt. Denn wenn jeder rational handelt, dann kauft er 9 von 10 Sachen nicht, die er gerade kauft. Aber in der Hochschule lehrt man aber genau das Gegenteil. Und das war für mich so ein Aha-Effekt. Also der VWL-Prof steht dann da vorne und sagt, also Homo economicus, Leitbild für die meisten Theorien bis heute, ist natürlich völliger Blödsinn. Sagt er dir selber. Und dann fragst du, ja, warum lernen wir es denn dann und warum orientieren wir uns daran? Ja, wir haben noch nichts Besseres gefunden. Schwierig. Ich glaube, wenn du mit Psychologen redest, dann werden die dir viele bessere Erklärungsansätze liefern. Und das fand ich halt so extrem in dem Studium. Wenn man sagt, man studiert Wirtschaft, irgendeine Form von Wirtschaft, dann müsste halt Psychologie drin vorkommen, dann müssen soziale Aspekte drin vorkommen. Also welche externen Effekte kreiere ich durch mein Handeln? Was hat es für eine Auswirkung auf die Gesellschaft? Und natürlich ökologische Aspekte drin vorkommen. Also wir leben auf einem Planeten mit begrenzten Rohstoffen Wir haben 10 Stücke Rosenkohl wachsen pro Jahr, wir verbrauchen aber 30. Wenn du das einem Kind so erklärst, dann weiß das Kind relativ schnell, dass das so nicht funktionieren kann. Die Welt versteht das aber nicht. So. Und die Volkswirtschaftslehre und die Betriebswirtschaftslehre redet darüber nicht. Also ich habe in meinen beiden Studiengängen an 4 Hochschulen in England und Deutschland kein einziges Mal über Nachhaltigkeit, über Ressourcen oder über irgendwas Soziales oder über Psychologie was gehört. Nie. Ist, glaube ich, heute anders, aber war damals auf jeden Fall so. Und das hat mir dann gezeigt, wie weit das, was man dort lehrt und das, worüber man dort redet, von den Notwendigkeiten und von den Realitäten unseres Planeten und unserer Spezies entfernt sind.
Ja, doch, finde ich einen guten Ansatz. Ich habe gerade mal so überlegt, das Studium bei mir war jetzt, letztes Jahr war ich noch an der Uni, wie die Kurse. Also wir hatten zum Beispiel diese Studiengenerale, da mussten wir, oder ja, also verpflichtend war es, aber es war auf jeden Fall hilfreich, genauso Kurse zu pflegen. Also entweder aus anderen Fächern, aber besonders Psychologie wurde eben viel angeboten, Soziologie, alles was so gesellschaftsumgreifend, sage ich jetzt mal, und auch Nachhaltigkeit. Also ob das jetzt unispezifisch ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, so ein bisschen kann ich dir vielleicht zurückgeben als Feedback.
Ja, also ich habe auch den Eindruck, nicht nur an den spezialisierten Hochschulen, die ganz andere Ansätze gehen, auch an den normalen, sage ich mal, hat sich da viel geändert. Das kriege ich auch mit, was mich etwas positiv stimmt.
Ja doch, so ein bisschen positiv ist das doch. Genau, aber finde ich einen guten Ansatz. Jetzt kommt mir so ein bisschen die Frage in den Kopf, wenn du sagst, an der Uni hat dir das gänzlich gefehlt. Ich habe gesehen, du hast viele Praktika gemacht bei den unterschiedlichsten Unternehmen. Hast du durch diese Praxiserfahrung da auch, kannst du sagen, da habe ich auch nochmal so aufgezeigt bekommen, okay, das ist mir wichtig zukünftig im Job. Ich versuche immer so ein bisschen, Be Our Guest orientiert sich natürlich auch an Berufseinsteigern, an vielleicht Personen, die noch im Studium sind und eben sich genauso Fragen stellen, die sagen, boah, ich möchte gerne in die ganz bestimmte Richtung. Der Patrick ist so, da würde ich gerne hin. Kannst du sagen, das war so durch deine Praktika, Werkstudenten, Tätigkeiten?
Naja, also was ich sagen kann, man kann ja immer eine positive Erfahrung machen oder eine negative. Und auch eine negative bringt ein Jahr weiter. Und die meisten Praktika, die ich gemacht habe, die waren für mich schockierend. Und die haben mir zumindest gezeigt, was ich auf gar keinen Fall machen will. Also ich war bei der Deutschen Bank im Praktikum und habe gesehen, wie dort Aktienfonds verkauft werden. Das will ich jetzt hier nicht wiedergeben, aber das, was man in Filmen über Banker so liest, scheint mir nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich war bei Mercedes in Stuttgart im internen Controlling, weil ich ja studiert hatte Finanz- und Rechnungswesen und Controlling, also war ja eigentlich zielführend. Und ja, da habe ich gesehen, wie Leute 3 Wochen lang Zahlen von einer Datenbank in die nächste übertragen. Dann kommt der Chef rein und sagt, wir machen es doch anders, dann löscht man alles wieder, fängt von vorne an. Und ich habe mich gefragt, so, wenn ich abends nach Hause gehe, ob ich da war oder nicht, macht auf dieser Welt überhaupt gar keinen Unterschied. Das ist völlig egal, ob ich in diesem 300.000-Mann-Laden etwas tue oder ob ich es lasse. Und da habe ich gesagt, nee, also ich möchte schon, dass wenn ich das tue, dass das irgendwie eine Auswirkung hat. So, also hat mir das gezeigt, so Großunternehmen wird nicht meins. Weil bis du in einem großen Unternehmen da bist, wo du wirklich einen Unterschied machst, das dauert auch wieder lang. Gut, dann war ich natürlich mehrfach bei meinem Vater in der Firma als Praktikant. Das ist ja so ein bisschen verklärend, wenn du bei deinen, das kann man nicht als externe Sicht beschreiben. Also ich habe mich lang schwer getan damit, was ich machen will. Und ich sage es ganz ehrlich, bis heute würde ich das, glaube ich, tun, wenn ich nicht das machen würde, was ich mache. Also ich habe irgendwann verstanden, dass das, was ich mache, mehr sein soll als nur Geld verdienen und dass das irgendwie einen Unterschied machen soll, auch für andere oder für die Welt. In welchem Ausmaß auch immer, ja, nicht jeder kann eine Stiftung gründen, aber es gibt ja noch 1000 Schritte davor und ich lerne heute halt unglaublich viele Leute kennen, nicht nur Sozialunternehmer selber oder Gründer selber, die anders motiviert sind, sondern auch deren Mitarbeiter halt anders motiviert sind und die alle sagen, ich möchte irgendwo arbeiten, wo die Dienstleistung oder das Produkt, was ich dort mache, einfach Sinn hat. So. Und ich glaube, das ist schon ein genereller Trend, der auch adressiert wird. Dafür gibt es ja auch mittlerweile spezifische Jobplattformen, Good Jobs und, weiß nicht, gibt es 4 oder 5 mittlerweile, glaube ich, Purpose Jobs und keine Ahnung. Da findet man ja mittlerweile viel. Ob man das jetzt, da muss man halt ein bisschen rausfinden, was für ein Typ man ist. Ne? Ist man der Typ für einen größeren Laden, braucht man die Sicherheit und sagen, okay, da habe ich 30 Jahre meinen Job sicher und gut ist. oder brauche ich mehr Sinn und mehr Risiko? Ich glaube, das muss man halt ausprobieren. Und ich glaube, da muss halt ja auch jeder, gerade als jüngerer Mensch, muss man ja auch so ein bisschen schauen, wie ist man sonst drauf? Ja? Treffe ich Entscheidungen immer auf die sichere Art und Weise oder gehe ich eher das Risiko? Und wenn ich immer eher das Risiko gehe, dann bin ich bei einem Großkonzern im Angestelltenverhältnis wahrscheinlich falsch. Wenn ich eher sicher bin, bin ich da vielleicht eher besser. Mhm. So, und ich glaube, da muss man halt auch sehr viel in sich selber reinhören. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte jetzt keine Berufsberatung oder sowas, wo ich gesagt habe, das hat mir jetzt weitergeholfen. Also wo man dann einen Katalog aufmacht und sagt, schauen Sie mal, die Studiengänge gibt's. Was wollen Sie denn da machen? Man ist halt da extrem geprägt von den Eltern, wie in allem. Das, was ich am Anfang sagte, diese Prägung. Naja, mein Vater ist Unternehmer, Immobilienbranche, also fand ich Unternehmertum und Immobilien zunächst mal irgendwie interessant. Hätte ich das auch gefunden, wenn mein Vater Arzt gewesen wäre? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ja. Also mein Tipp wäre, geht dahin, wo ihr noch nicht seid. Wenn eure Eltern A machen, dann geht wo ganz anders hin und schaut euch B, C und D an. Und dann kriegt ihr nach dem Ausschlussverfahren eine Richtung.
Ich glaube, das ist ein richtig hilfreicher Tipp. Und auch das Trauen, das zu tun. Man ist ja dann doch auch, Menschen neigen dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und das, was man kennt, ist ja, sagen wir mal, die Wohlfühlzone.
Ja. Also, ja. Ja. Out of the comfort zone. Das ist schon, das ja. Da, that's where the magic happens. Der alte Spruch, der stimmt schon.
Der stimmt schon. Ja. Ja, das ist ein schöner Tipp. Ja, ich würde gerne mal auf deine Jobs eingehen. Ich habe mich gefragt, selbst bei zwei Positionen, wie machst du das denn tagtäglich? Also ich habe einen Job, den mache ich und ja, jeder hat seine Aufgaben, klar, aber es sind ja doch zwei Unternehmen und wie darf man sich das vorstellen? Wie sieht denn dein Arbeitstag so aus?
Ja, damit bohrst du genau in meine Wunde mit der ersten Frage. Ja, das ist das Problem momentan, das ist so. Ich habe nicht vor, das dauerhaft alleine zu machen. A, weil ich glaube, dass ein Mensch alleine nicht dauerhaft die besten Entscheidungen treffen wird. Und B, weil auch die Themen nicht dauerhaft allein zu bewältigen sind. So, und das hat sich ja im Grunde genommen ein Stück weit parallel entwickelt. Die Stiftungsidee wurde geboren aus Gesprächen zwischen meinem Vater und mir. Und seine Firma hatte, die Pandion AG, hatte dann eben hier und da einzelne Spenden an NGOs gegeben. Und ich wollte was Sinnvolles machen. Also man sagt, okay, lass eine Stiftung gründen und wir machen das strukturell. So, und parallel dazu kam dieses Investment-Thema auch auf. Das kam auch aus der Pandion am Anfang. Und dann habe ich das eben auch aufgebaut. Und wenn du natürlich zwei Sachen anschiebst, so, dann geht das. Wenn dann die zwei Sachen eine gewisse Größe erreichen, wird es halt irgendwann schwierig. So, und jetzt bin ich genau in dem Punkt, wo das alleine jetzt langsam schwierig wird. Das heißt, mein Arbeitstag, den Arbeitstag gibt es nicht. Es ist immer extrem viele E-Mails. Das ist immer so. Also da habe ich immer einen unaufholbaren Rückstand, den ich mittlerweile, Achtsamkeit, den habe ich mittlerweile akzeptiert, dass ich den nicht dauerhaft abarbeiten können, werde können. Aber letztendlich ist es extrem verschieden, weil mal eben in der Stiftung mehr zu tun ist und mal da. Und gerade wenn du im Startup-Bereich Investments machst, dann mal brennt es halt hier und mal brennt es da. Also das ist, dann bist du viel unterwegs, sowohl in Deutschland als auch international. Also so den regulären Arbeitstag, den gibt's bei mir nicht. Ich teile die Zeit 50-50 am Ende des Tages und habe aktuell in der Stiftung grob 20 Projekte und in dem Investmentbereich grob 13 Investments. So, und das ist also sehr, sehr unterschiedlich, wie es da zugeht. Und so unterschiedlich ist auch meine Stimmung, je nachdem, welche Nachricht gerade reinkommt.
Okay. Also könnte gefährlich sein, wenn man dich mal anruft.
Nein, dann gehe ich nicht ran. Das tue ich keinem an.
Das ist gut. Glück gehabt. Wir dürfen uns das schon so vorstellen, dass du du hast ja gesagt, Workaholic, nein. Irgendwann, ja. Egal wie viele E-Mails sind, hast du wahrscheinlich jetzt lernen dürfen, dann machst du den Laptop aus oder auf Standby zumindest und dann ist vorbei.
Ja, genau. Also das habe ich mir angewöhnt. Das war am Anfang schwierig, dann hängst du ständig am Wochenende und hast ja die E-Mails auf dem Handy, also fängst du dann ständig an, dann auch zwischendurch E-Mails zu schreiben. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt. Ich mache das teilweise noch, aber ich habe es mir wirklich, auch wenn ich in Urlaub gehe, mittlerweile, ich mache einmal im Jahr zum Beispiel 3 Wochen wirklich Sommerurlaub und in der Zeit gehe ich zweimal dann, wenn meine Kollegin mir was schickt, was wichtig ist, gehe ich zweimal da rein und mache das und der Rest ist wirklich aus. Also ich mache dann auch das automatische E-Mail-Update aus auf dem Handy, weil ich die Zahl dann gar nicht sehen will, die dann da aufläuft. Und das ist, glaube ich, schon was. Ja, mein Vater ist Unternehmer und ich weiß, wie viel der arbeitet und was der Gas gegeben hat in seinem Leben. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das wäre mir zu heftig. Das will ich so nicht. Und das nicht nur bei ihm so, das sehe ich ja auch bei vielen von meinen Beteiligungen und bei den Unternehmern. Das ist schon ein Wahnsinnspensum, was da abgerissen wird. Und da habe ich schon gesagt, dass irgendwo muss da eine Grenze sein. Das will ich nicht. Da habe ich die Entscheidung habe ich sehr bewusst getroffen. Und das heißt, jetzt mein Arbeitstag halt, also mal, wenn man das skizzieren will, bei der Stiftung geht es halt darum, naja, welche neuen Projekte wollen wir unterstützen? Laufende Projekte, da gibt es Projekte, die mehrere Jahre laufen, die an gewisse Wirkungsziele geknüpft sind, die dann berichten über den Wirkungsfortschritt, die du dann lesen musst. Das ist natürlich, wenn du 20, 25 Projekte und 13 Investments hast, dann musst du halt bei jedem auch erstmal wieder reinkommen. Du hast ja nicht immer alles parat. Das sind ja teilweise extrem komplexe Sachen. Auf Englisch und so weiter. Jetzt kann ich natürlich Englisch, aber es ist für mich, ich finde, es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich 20 Seiten PDF Englisch oder Deutsch lese, weil deine Muttersprache verstehst du einfach automatischer und schneller. Das geht schneller, also bei mir zumindest, ja. Und das ist also ein Teil, dann gibt es eben das Thema Presse, Interviews, wie jetzt das hier oder Social Media, wo ich eine Kollegin habe, die das macht. Dann gibt es Projektreisen teilweise, wo ich in diese Projekte eben hinfliege und mir das vor Ort anschaue. Ich treffe mich sehr oft mit anderen Leuten aus der Branche, sowohl anderen Spendern als auch vielen anderen Organisationen, um deren Konzepte kennenzulernen, nehme eben an Webinaren teil, um eben zu hören, was machen die anderen, wo kann man sich engagieren, auch was funktioniert nicht. Versuche auch, wo es geht, einen relativ engen Draht zu den Leuten von den Organisationen zu halten, um eben nicht der Spender zu sein, der einmal Geld gibt und dann kriegt er fancy Picks, die er auf die Website stellen kann, sondern ich will ja aktiv wissen, was falsch läuft. Und ich schmeiß auch keinen raus in der Förderung, der mir sagt, dass was falsch gelaufen ist, sondern das ist eher ein Pro-Argument. Also ich will wissen, wo die Fehler liegen und was schiefgelaufen ist und was man besser machen kann. Und das sind halt so Dinge, da musst du halt, das kann man nicht so runterbrechen, aber du musst halt irgendwie ein Vertrauensverhältnis entwickeln und du musst den Leuten also authentisch und ehrlich sein. Und eben, wenn du auftrittst als der Spender, so nach dem Motto, wir sind die Stiftung, wir haben Geld, wir geben euch und ihr müsst Danke sagen, dann kriegst du dieses Verhältnis nicht. Und das versuche ich natürlich, das geht nicht mit jedem, jeder Organisation, aber das versuche ich halt gerade mit denen wir mehrere Projekte haben und wo ich auch langfristig arbeiten will, versuche ich das aufzubauen. Und das ist so die Stiftung im Wesentlichen umrissen.
Das klingt nach einerseits nach einer schönen Arbeit, mit Menschen, würde ich jetzt sagen. Aber ich denke auch so fürs Große und Ganze zukünftig nach einer kleinen Herausforderung. Zwei Sachen haben mich eben auf der Zunge gejuckt, zwei Fragen direkt. Ich würde gerne mal zu dem 3 Wochen Urlaub reisen kommen. Ich habe viel gelesen, dass du viel reist und ich habe mich dann gefragt, wenn jemand, also du, Backpacking, ne, so direkt an den Menschen in der Kultur bist, kannst du dann so deinen Arbeitskopf, sage ich jetzt mal, auch wirklich ausstellen? Also, dass du dann nicht siehst, okay, da ist die Herausforderung in dem Land und hier und da und vielleicht muss ich mich da mal irgendwie in dem Land doch orientieren, auch beruflich? Oder kannst du da wirklich, okay, aus und du machst jetzt quasi 3 Wochen Urlaub?
Das müsste jetzt eigentlich meine Freundin beantworten, diese Frage. Weil, also die letzten 2 Jahre, muss ich ehrlicherweise sagen, waren wir in Europa unterwegs mit dem Wohnmobil, weil halt auf vielen Ländern das ja gar nicht so richtig möglich war mit der Reiserei. Aber auch da auf dem Balkan, je nachdem, in welchem Land du bist, ne, also das ist halt bei mir schon ein Thema, das schaltet sich nie aus. Also wenn man das hat, dass man ständig versucht zu analysieren, wie ist der Status quo, warum ist das so, dann, das ist halt leider Gottes, das ist mein Kernproblem. Den Kopf da auszuschalten, das kann ich faktisch nicht. Also ich habe das früher gemerkt bei Rundreisen, wo ich den Job noch nicht gemacht hatte und wo ich mir auch noch nicht so viel Gedanken gemacht habe. Da haben mir dann Leute über Länder erzählt, wie toll die sind. Und dann war ich da selber 3 oder 4 Wochen und habe mir gedacht, so in welchem Land waren die eigentlich? Also da fand ich schon krass. Malaysia war da mein Lieblingsbeispiel, das erzähle ich ja in jedem Interview. Das war ja so ein Aha-Erlebnis für mich mit den Palmölplantagen, die überall stehen und wo eben vor 100 Jahren noch 100% Regenwald war, sind es heute noch 2%. Und da frage ich, ich habe dann damals auch einen gefragt, der war in Malaysia und der war ganz begeistert von dem Land und ich bin da durchgefahren und ich war einfach nur schockiert. Also klar findest du da einzelne superschöne Sachen und du kannst dann da auf eine Insel im Indischen Ozean rausfliegen mit Traumstrand und so. Das ist dann die Malaysia-Werbung, die dann ab und zu bei uns im Fernsehen kommt. Natürlich gibt's das, aber das ist halt irgendwie 1% der Wahrheit. Und das finde ich schon faszinierend, wie Menschen die anderen 99% so ausblenden können. Das schaffe ich in der Tat nicht. Und überall, wo ich im Urlaub war, 2010, diese Weltreise nach dem Studium, 3 Wochen Südafrika, ich war einfach, das Land ist wunderschön und Gameparks und alles und alles toll. Aber dieser krasse strukturelle Rassismus, der da heute noch ist und diese strukturelle Ungleichheit und diese Townships, die 50 Meter nach der Mauer anfangen, wo davor die Kolonialstilvillen mit Yacht vorm Haus stehen. Ich fand das so mindblowing, ich kann das nicht ausblenden. Also ich frage mich wirklich, wie man da durchfahren kann und sagen, hey, das ist voll schön hier. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Insofern ja, mit dem Urlaub so komplett abschalten und nicht über die Themen nachdenken, das ist eher nein.
Aber schon so, dass du sagen kannst, ich bist einigermaßen erholt dann zurück.
Ja, also ich kann mich einfach unglaublich begeistern für andere Länder. Also ich war jetzt wirklich wahrscheinlich für mein Alter in verdammt vielen Teilen der Welt und ich bin kein bisschen müde. Also ich wüsste immer noch so viele Sachen und rechne dann hoch, wie lange lebe ich wahrscheinlich und denke mir so, das schaffst du niemals. So, jetzt werden die Leute kommen und sagen, der fliegt zu viel und Klima und so weiter. Alles richtig, aber also meine persönliche Erfahrung ist, dass die Leute, die wirklich Fernreisen machen und damit meine ich nicht Phuket 4 Sterne, all inclusive 2 Wochen und wieder nach Hause, sondern das Land erkunden, die haben aus meiner Sicht alle ein anderes Weltbild und einen anderen Lebensstil zu Hause. Und die legen auf andere Dinge Wert. Also da habe ich, das ist kein 100%, aber nach meiner Erfahrung aus persönlichen Kontakten gibt es da eine gewisse Korrelation. Deswegen bin ich immer ein bisschen amüsiert, wenn man so schimpft auf die Leute, die Fernreisenurlaub machen. Und man sieht eben nicht den Rest vom Lifestyle im restlichen Jahr. Soll jetzt keine Ausrede für mich selber sein. Also ich bin in ganz vielen Dingen nicht nachhaltig genug. Also gar kein Thema. Da, als Mensch, der in Zentraleuropa lebt, muss man extrem krass unterwegs sein, wenn man einen neutralen Footprint generieren will. Das ist fast unmöglich. Ich sage nur, diese Reiserei, mir gibt die extrem viel. Mir gibt die extrem viel Motivation und mir gibt die auch immer wieder extrem, extrem viel Antrieb. Und einfach nur, wenn es ist, zu sehen, was wir als normal sehen. Also vielleicht ein Beispiel, nur eine halbe Minute, China. War mit meiner Freundin vor Corona, also 2019, im Frühjahr waren wir 4 Wochen in China und zwar kreuz und quer. Also sowohl die Megacities als auch total auf dem Land. Das ist eine Lebenserfahrung. Also wenn du mal im ländlichen China warst, in so einer 1-Million-Stadt, die kein Mensch in seinem Leben jemals gehört hat, was dort an... Also ich finde, fast überall auf der Welt hast du in einem kulturellen Zusammentreffen mit anderen Menschen hast du so ein Grundniveau an Verständigung. Selbst wenn du kein Wort deren Sprache sprichst, mit Händen und Füßen und Daumen hoch und runter und Yes und No, du kriegst fast alles hin. In China nicht. In China guckt er dich an wie ein Pferd und versteht nicht, was du von ihm willst, weil nichts von dem, wie wir uns verhalten, gar nichts, keine Kleinigkeit, für den normal ist. Und das zeigt dir dann halt, das Land funktioniert ja auch, kann man darüber streiten, wie gut und wie schlecht, aber es ist halt, da siehst du, wie krass das, was wir tun und was wir als normal empfinden, einfach nur angelernt ist durch Kultur und Umfeld. Das fand ich in China einfach Wahnsinn. Also ich gebe dir ein pragmatisches Beispiel. Du stehst in Peking an einer Straße und willst mit dem Taxi fahren in eine Richtung. Und du stellst dich schon an die Straßenseite, wo das Taxi anhält, wo du eh lang musst. Und du hast keine lange Strecke. Das heißt, wenn jetzt einer umdrehen muss, und eine längere Fahrt deswegen nicht kriegt, dann ist klar, dann nimmt er dich nicht mit. Soweit habe ich das verstanden. Jetzt gibt es halt öfter mal Kurzstrecken. Also haben wir uns schon da hingestellt, wo das Taxi in die Richtung fährt. Der fährt, ich habe auch den beobachtet, der fuhr dann eh die Strecke. Und der hat mich trotzdem nicht mitgenommen. Obwohl der da eh lang fährt und für diese 2 Kilometer, die er sowieso fährt, noch Geld bekommen hätte. Ich könnte mir nicht erklären, warum. So, ich weiß es bis heute nicht. Verstehe ich nicht. Vielleicht irgendwie ist das ein Thema mit Stolz oder Anerkennung. Du fährst nur 2 Kilometer, weiß ich nicht. Also hatte ich in keinem Land der Welt vorher. Und das sind solche Kleinigkeiten, davon gibt es halt 1000 Geschichten, wo ich mir dann denke, so krass, das ist hier irgendwie anders. Und ich grübel dann darüber nach, warum das so ist und komme auf keinen grünen Zweig. Und das zeigt mir wieder für meine Arbeit, dass wenn ich als Deutscher hier in Deutschland entscheide, dass ich Projekt A fördere und Projekt B nicht, dass ich die Entscheidung am Ende gar nicht treffen kann und mich immer extrem stark auf Locals und deren Einschätzung verlassen muss, weil ich die wirklichen Probleme und die Denkmuster überhaupt nicht verstehen kann. Und wenn ich dann dort war, verstehe ich es ein bisschen besser, aber immer noch überhaupt gar nicht.
Ja, mit dem Reisen finde ich gut. Ich würde gerne aber nochmal einen anderen Schlenker schmeißen. Und zwar hast du gesagt, Weggefährten, du unterhältst dich unglaublich viel mit den Menschen in den Projekten, mit Kollegen, bist oft im Austausch. Gibt es Weggefährten bei dir, die dich immer und immer wieder inspirieren? Also
ja, durch diese beiden Berufe, die ich da mache in den letzten Jahren, habe ich unglaublich viele extrem spannende Menschen kennengelernt, die man einfach so auf der Straße eher nicht findet. Das muss ich schon sagen. Da sind ein paar Leute dabei, sowohl aus dem NGO-Sektor als auch aus dem Startup-Sektor, die ein unglaublich breites Wissen und ein unglaublich aufgeklärtes Mindset haben. Im Gegensatz zu mir, das teilweise noch schaffen, mit einer unglaublichen Ruhe zu verbinden, wo ich immer extrem neidisch bin. Auch teilweise Kenntnisse haben oder Werdegänge, wo ich mit den Ohren schlacker. Also Kalle wird jetzt wissen, dass ich ihn meine, deswegen kann ich den Namen auch sagen. Kalle hat also in Quantenphysik promoviert. Und ich war halt in Mathe-Abi mit 2 Punkten angemeldet. So. Okay. Doof. Also deswegen, da gibt es halt, es war jetzt nur ein, also Kalle ist nur ein Beispiel, da gibt es mehrere, die einfach, oder Zane, der Gründer von unserem alternativen Online-Medium Activism Munich, ja, dessen Lebenslauf in Pakistan geboren, bis er dann hier war und so. Einfach die Lebensgeschichte ist so krass inspirierend, da muss ich noch nicht mal mit dem über die Weltpolitik reden. Und so gibt es schon einige Leute, das sind halt nur mal 2 Beispiele, aber da gibt es einige Leute, die man in dem Zuge kennenlernt und wo ich schon froh drum bin, weil die eben auch sich die, das hat ja aus meiner Sicht gar nichts mit Intelligenz zu tun, ob man sich mit diesen Themen befasst, sondern eigentlich mit der Muße, das zu wollen. Also es gibt einfach ganz wenige Leute, die, wenn du irgendwie grundsystemische Fragen diskutieren willst, dann musst du dich mal auf eine mehrstündige Diskussion einlassen und alles in Frage stellen lassen, woran du glaubst. Und da hat fast niemand, den ich kenne, Lust drauf. Das wird ja immer weniger, also Diskussionskultur wird ja immer noch kürzer. Und da gibt es schon einige Leute, die ich da kennengelernt habe, die haben da Lust drauf und das genieße ich dann auch. Das mache ich natürlich auch nicht jede Woche, aber ab und zu mal, ja, solche Gespräche zu führen. Und das, weil das ist schon echt, dann denkst du auch immer hinter, ich gehe da jedes Mal raus und denke mir bei irgendwas, ja, ich grübel dann ja auch vor mich hin und bin schlecht drauf und sehe die Welt manchmal vielleicht auch viel zu schwarz. Und wenn du dich den ganzen Tag nur mit dem Mist beschäftigst, dann siehst du vielleicht auch die vielen guten Seiten irgendwann nicht mehr. Und dann gehe ich da raus und denke mir, ja Mensch, das war jetzt wieder gut. Also da gibt's einige. Und jemanden kennenlernen, den ich nicht, wen würde ich gerne mal kennenlernen? Noam Chomsky vielleicht. Solange es ihn noch gibt. Der ist jetzt ja, glaube ich, auch fast 90. Noam Chomsky vielleicht aus der intellektuellen Ebene und Dirk Nowitzki von den Sportlern.
Also ein kleines Basketball-Fanherz schlägt da.
Ja, ich bin eher Fußballer, aber Dirk Nowitzki ist natürlich schon von dem, was er verkörpert, der Superstar schlechthin in dem Sport, den wir jemals hatten und irgendwie MVP geworden als Deutscher in den USA. Und alles, was der erreicht hat, ist so außergewöhnlich und der ist halt einfach die am Boden gebliebenste Socke, die es gibt. So. Also da gibt es ja die Geschichte, dass sein Besitzer, der Dallas Mavericks, der Mark Cuban, der Milliardär, ihm irgendwann nach 2 Jahren gesagt hat, kauf dir bitte wenigstens mal einen Golf von deinem 300 Millionen Dollar Contract, weil er da mit so einer alten Schüssel rein angefahren kam, die fast auseinanderfiel, weil ihm halt das Auto einfach völlig wurscht war. Und das ist halt, das finde ich halt so endstufengeil, wenn solche Menschen, die so erfolgreich sind, wenn denen dieser materielle Quatsch trotzdem so egal ist und die so auf dem Boden sind. Und deswegen würde ich mich, glaube ich, sehr gut verstehen. Und ich hätte mal jemanden, zu dem ich aufschauen kann mit meinen 1,98, das wäre auch spannend.
Ja, das stimmt. Ja doch, also ich finde das auch sehr sympathisch. War irgendwie lustig, dass er jetzt für eine Bank Werbung macht.
Ja, das stimmt. Da würde ich mit ihm nochmal drüber reden dann, aber.
Ja genau, müssen wir vielleicht nochmal diskutieren. Genau, ich habe jetzt noch eine Frage, die ist ein bisschen provokativ. Du hast ja gesagt, ich darf gern auch mal provokativ sein. Du hast ja auch theoretisch noch einen Joker. Das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt am Anfang. Theoretisch hast du einen Joker. Wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest, darfst du sie tauschen. Ich hoffe, die ist es jetzt nicht. Und wenn du den nicht einlöst, darfst du den ja am Ende an mich bzw. an den
Stimmt, Podcast. Das hatte ich vergessen. Das ist gut, dass du das nochmal sagst.
Hätte ich vielleicht schon früher sagen sollen.
Da muss ich mir mal kurz was überlegen, ja?
Genau, also die Frage wäre, was würdest du denn machen, wenn du mit dem, was du gerade machst, keinen Erfolg hättest?
Die finde ich gar nicht provokant, das überlege ich mir ständig. Nee?
Okay, gut.
Die Frage habe ich mir schon oft gestellt. Also wenn ich, was heißt Erfolg? Erfolg heißt für mich, ich mache diese beiden Jobs, die ich mache, weil ich auf der Welt wirklich in relevantem Ausmaß, in relevanter Größe systemisch was zum Besseren verändern will.
Genau, also Erfolg ja auch, nicht im Sinne von...
Das war ja auch die Idee mit dem Investment-Thema, dass man sagt, okay, Non-Profit ist cool, aber wenn ich im Großen was ändern will, muss ich schauen, dass richtig viel Geld in andere Kanäle fließt und das ist halt, muss ich for Profit die richtigen Anreizsysteme schaffen. So. Und genau. Wenn ich jetzt in ein paar Jahren merke, dass das, was bei der Stiftung an Projekterfolg rauskommt, in der Skalierung, in der Größe, den gar nicht genügend Leuten hilft und oder dass eben von anderen externen Effekten wieder aufgefressen wird und ich im Investmentbereich sehe, dass zwar vielleicht manches in die richtige Richtung geht, aber ich dazu gar nicht so viel beitrage und mit meinen Investments auch völlig schief liege, dann würde ich auf jeden Fall, glaube ich, irgendwann das in Frage stellen und sagen, ich mache remote mein eigenes Ding irgendwo, wo ich vielleicht ein bisschen zurückgezogener lebe und so Richtung, das ist jetzt zu weit gegriffen, aber so dieses Thema Aussteiger, Selbstversorger, ja, das ist ein Riesenschritt, das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen, aber so in die Richtung weiterzudenken, wie man sich so ein bisschen mehr aus dem Irrsinn des Kreislaufs ein bisschen entkoppeln kann, das wäre dann auf jeden Fall die Denkrichtung. Konkret weiß ich das auch nicht jetzt, das ist jetzt zu viel, aber wenn ich feststellen würde, dass ich das System nicht zum Positiven beeinflussen kann und dass das macht, was es will, ob der Patrick Knodel sich darüber nun aufregt oder nicht, dann würde ich schauen, dass ich mich von diesem System so weit wie möglich abkopple.
Okay, und das wäre auch verbunden dann mit Weggang oder ist das auch?
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Also kann ich mir sehr gut vorstellen, ob das für immer ist oder temporär. Also aktuell kann ich es mir extrem gut vorstellen, so wie Deutschland gerade drauf ist. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, eine Weile mal woanders zu leben. Hatte ich früher Schwierigkeiten mit, gerade Thema Freunde und Familie und so weiter. Und das wird mir auch immer noch schwerfallen. Aber auch wenn ich meine Freunde anschaue, die sind mittlerweile auch nicht mehr alle in Stuttgart. Die sind auch verteilt. Also die sehe ich, mein bester Freund aktuell, der wohnt in Dänemark. Den sehe ich eh nur zweimal im Jahr. Also würde mir das nicht mehr so schwerfallen, glaube ich, wie mit 20. Da war ich sehr, sehr heimatverbunden.
Ja, und wir haben ja zum Glück Technologien entwickelt.
Genau, das macht es auch leicht.
Verbundenheit. Das war meine letzte Frage. Ich fand es nämlich ganz interessant, was du dazu sagst. Ich hätte fast was anderes erwartet, aber...
Was hättest du erwartet?
Cool. Ich glaube, ich hätte erwartet, dass du es dann nochmal irgendwie anders versuchst. Also... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du gesagt hast, okay, dann kann ich es nicht ändern, dann mache ich es halt so, dass ich damit gut leben kann. Sondern ich hätte fast gesagt, dass du irgendwie sagst,
ja, das ist spannend.
Dann wäre noch der Ansatz. Noch
das ist so spannend. Ich glaube, nochmal versuchen, nein. Bei mir ist es eher so, also mein Ansatz ist ja nicht fixiert. So, ich kann ja mit den beiden Dingen, die ich mache, extrem viele andere Menschen beeinflussen und Multiplikatoren schaffen. Das ist ja eigentlich das, ich wollte ja nie Investor oder Stifter werden. So, das war ja nicht mein Berufswunsch. Sondern ich mache es ja im Grunde genommen deswegen, weil ich Zugang zu Kapital habe und das Grundproblem auf der Welt ist, dass die meisten Menschen, die gute Ideen haben, eben genau das Kapital nicht kriegen, weil das Kapital immer dahin geht, wo es nicht hingehen soll. So, und das heißt, den größten Hebel, den ich habe, ist dieses Kapital dahin zu lenken, dass andere Menschen, die gut sind und clever sind und fleißig sind, sich vervielfältigen können. Das heißt, eigentlich ist mein Wirkungsgrad schon, der ist so hoch eigentlich, weil ich so viele Multiplikatoren bedienen kann. Mir würde gar kein anderer Ansatz einfallen, den ich machen könnte. Weil ich mache ja auch privat, hast du ja gesagt, ne? Ich versuche dann auch im Privaten über Social Media und meine Videoblog und so. Ich versuche ja auch so dieses bisschen Mindset beeinflussende Menschen privat zu machen, neben Job her. Also ich versuche ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau zu machen. Da müsste man eher ein Fragezeichen hinmachen, ob das der richtige Ansatz ist oder ob man sich, das erzählen mir Leute immer wieder, ob man sich mehr fokussieren muss. Ja. Aber mir würde das gar nicht so richtig einfallen. Und ich glaube, ich bin da eher der Typ, der das eben, es dauert, glaube ich, extrem lang, bis ich aufgebe. So, wenn ich aufgebe, dann, weil ich wirklich überzeugt bin, dass es nicht geht. Aber ich glaube, der Punkt, da muss viel passieren, dass der kommt.
Ja, das hoffen wir auch nicht. Wir hoffen, dass du mit dem Erfolg hast, Genau, ich würde gerne unseren Zuhörern weitergeben, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, dass sie sich gerne bei dir melden können, ob jetzt bei LinkedIn oder ja einfach mal auf euren Internetseiten, die packe ich alle unten in die Shownotes, was wir jetzt so angesprochen haben. Einfach mal reingucken, was du machst, was ihr macht und falls Fragen noch entstehen, ist das in Ordnung, wenn sich dann gemeldet wird.
Also voll gern, nur der Hinweis, LinkedIn-Nachrichten ist auch so ein Thema. Also,
okay, sammeln sich auch.
Ja, beantwortet die teilweise ein Jahr später. Das ist ein Problem. Okay. Also wenn jemand wirklich ein konkretes Anliegen hat, dann vielleicht wirklich direkt am besten per E-Mail an meine Assistentin und dann kriege ich es auch so. Weil LinkedIn kann echt sein, dass es untergeht. Das tut mir leid, jetzt schon vorab, aber das ist leider so. Genau. Aber grundsätzlich bin ich für jeden, also wenn jemand gute Ideen hat, ich kann nicht jeden unterstützen, aber ich bin über jeden froh, der eine gute Idee mir erzählt und man kann auch mal Sparring und Feedback geben und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Viele Leute machen dann weiter, nehmen das mit, machen was anderes, reden nochmal mit drei Leuten und kommen dann mit einer guten Idee, die sie umsetzen und an der war ich dann nicht direkt beteiligt, sondern vielleicht war es nur ein Gespräch und ich finde auch das, auch daraus versuche ich Energie zu ziehen, dass man das so ein bisschen nicht nur daran misst, wem ich jetzt Geld gegeben habe. So.
Ja, also schön. Man kann sich bei dir melden, das ist super. Ja. Also ich packe dann einmal die Internetseite, wo wir dann auch die Adresse von deiner Assistentin finden. Und genau, sonst folgt gerne Patrick einfach auf LinkedIn, dann könnt ihr auch gerne sehen, was du so machst. Und ja, cool. Jetzt hast du noch eine Frage offen zum Schluss.
Gut, dann mache ich jetzt den Joker in die andere Richtung. Ihr habt mich ja auch schon zweimal zu Events von euch eingeladen als Panel-Teilnehmer, Speaker, wie auch immer man das nennen will. Und zwar immer dann, wenn es um, ich sag's jetzt mal, um Nachhaltigkeitsthemen ging. Ja, also gerade auch in der Immobilienbranche, da kann man ja, der Impact, den man da generieren kann, der ist ja riesig. Und da wäre so jetzt meine Frage an dich, Wie versuchst du, das bei euch noch weiter zu treiben? Oder versuchst du das? Oder wie siehst du das in eurem Bereich? Siehst du das als machbar an? Oder ist das nach wie vor ein Randthema, wo man mal einen einlädt fürs, ja, ich sag's jetzt mal, für die Galerie? Aber in der Mehrheit ist es immer noch wurscht.
Beziehst du das jetzt generell auf Nachhaltigkeit, also ganz konkret in deinen Vorträgen oder generell in
Ja, jetzt bei Veranstaltungen, die ihr macht und auch natürlich mit Fokus Immobilienbranche, ja, also ist das, versucht ihr das aktiv zu treiben und geht das auch in die Richtung oder ist das ein, sind so Leute wie ich, die da mal kommen, eher der, ich sage jetzt mal, der Füller, damit man dieses Thema eben auch einen Haken dran gemacht hat, aber die anderen 20 Panels, die drehen sich in der alten Welt?
Das ist, finde ich, eine gute Frage. Ich persönlich muss jetzt ein Stück zurückgehen. Also im Marketing haben wir ja nicht grundsätzlich was mit der Programmgestaltung. Ich rede jetzt quasi für unsere Projektleiter. Ich nehme mir jetzt mal raus zu sagen, dass wir auf jeden Fall viel versuchen, in die Richtung zu machen. Wir müssen uns natürlich als Dienstleister ein bisschen nach den Thematiken, also als Veranstalter an den Thematiken orientieren, die die Branche im Moment diskutieren möchte. Ich denke, dass es aber in der Immobilienwirtschaft schon auch in die Richtung geht, dass diese Themen extrem auch fokussiert werden. Also wir haben unterschiedliche auch Webinare inzwischen, die in ähnliche Richtungen gehen. Ich denke, dass generell die Gesellschaft auch ein bisschen offener hoffentlich wird und mehr hinterfragt. Und ich hoffe auch, dass wir eine Generation erziehen, die deutlich mehr hinterfragt als jetzt vielleicht noch unsere. Oder dass es normaler ist, zu hinterfragen. Und nicht alles so als gegeben anzusehen. Ja,
ja super. Dank.
Ja, danke dir für deine Zeit und für deine Offenheit. Es war echt ein super bereicherndes Gespräch auf jeden Fall für mich. Und alles andere packe ich auf jeden Fall in die Shownotes, die ganzen Links und auch, wo ihr Patrick dann bzw. seine Assistentin erreichen könnt und euch gegebenenfalls mit ihm in Verbindung setzt. Dann verabschieden wir uns. Danke und bis bald.
Wie tickt die Immobilienwirtschaft? Lockere Plaudereien, starke Meinungen und spannende Interviews. Ehrlich, frisch, authentisch. Der Podcast von Heuer Dialog. Folgt und abonniert den Podcast, um keine Episoden zu verpassen. Mehr Infos unter www.b-our-guest.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Heuer Dialog.